London, Paris, Munich, everybody talk about pop music. Der Pop Talk. Mit Nabil Atassi und Mohamed Amjahid, Journalist und Buchautor. Er sagt, die weiße Dominanzgesellschaft muss sich mit sich selbst auseinandersetzen, sonst wird das nichts mit der Gleichberechtigung. In seinem neuen Buch Der weiße Fleck schreibt er über strukturellen Rassismus in der Gesellschaft und damit über eines der drängendsten Themen der Zeit. Mohamed Amjahid kommt aus Frankfurt am Main und ist im Alter von 7 Jahren mit seinen Eltern nach Marokko gegangen. Das ist das Land, aus dem seine Eltern ursprünglich stammen. Er lebt inzwischen lange wieder in Deutschland, war als Journalist unter anderem beim Tagesspiegel und bei Zeit Online und hat sich zu einer wichtigen Stimme gegen Rassismus entwickelt. Darüber wollen wir sprechen und natürlich über sein neues Buch. Er ist bei uns zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen, Mohamed.
Hallo Nabil, danke für die Einladung.
Wir haben uns aufs Du geeinigt und es freut mich sehr, dass du da bist. Wenn ich jetzt sage, Marokko ist die Heimat deiner Familie, ist das dann rassistisch?
Nein, also würde ich mich erstmal sagen, weil vielleicht würde das meine Mutter sogar so formulieren. Ich beschreibe ja im Buch auch so ein paar Prioritäten, die ich mir quasi zurechtgelegt habe. Da geht es so ein bisschen darum, natürlich ist es sehr oft ein rassistischer Hintergedanke oder ein ausschließender Hintergedanke, wenn vor allen Dingen weiße Menschen, nicht weiße Menschen fragen, woher sie herkommen und was ihre Heimat ist. Aber da geht es tatsächlich bei mir so ein bisschen um Prioritäten. Ich bin mittlerweile längst darüber hinweg, dass viele das halt machen und so privilegiert, dass ich dann einfach weitergehen kann. In meiner journalistischen Arbeit beschäftige ich mich wirklich mit ganz grundsätzlichen strukturellen Problemen, die bei diesen Alltagssituationen, bei diesen Mikroaggressionen anfangen, aber die enden halt mit struktureller Polizeigewalt, mit Gewalt gegen Geflüchtete, mit Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt und darüber würde ich gerne sprechen, ja.
Darüber schreibst du auch, genau. Was ich jetzt meine mit meiner Frage ist so eine gewisse Unsicherheit, die da entstanden ist, welche Begriffe im Zusammenhang mit Herkunft und Migrantisierung jetzt eigentlich verwendet werden sollen und welche nicht. Zum Beispiel so zwei sind ja Migrantisierung und migrantisch zum Beispiel. Was genau ist da eigentlich der Unterschied?
Ich glaube, Migrantisierung meint, dass aktiv die Dominanzgesellschaft die sogenannte Menschen anders macht. Also, dein Name ist Nabil Atassi, du bist irgendwo und Leute denken, du bist in Stuttgart und Leute kommen auf die Idee, dass du eigentlich nicht in Stuttgart sein solltest, allein weil du so heißt. Das heißt, du wurdest migrantisiert. Deswegen geht es ja auch darum, in der Sprache immer neue Dinge auszuprobieren. Die Sprache entwickelt sich. Es gibt so Leute, die wollen weiterhin 1955 leben. Das ist traurig, können sie aber machen, wenn sie wollen. Aber präzise Sprache, wo immer und mehr Leute quasi mitreden können, entwickelt sich und versucht auch Dinge und Phänomene besser zu umschreiben. Und deswegen so Begriffe wie People of Color, migrantisiert, rassifiziert zum Beispiel.
Du hast ja jetzt konkrete Beispiele auch schon beschrieben, jetzt zum Beispiel mit mir in Stuttgart. Ist das was dir auch in Berlin passiert, Tag für Tag? Ist diese eigene Betroffenheit der Trigger, den man braucht, um tiefer in diese Forschung zu strukturellem Rassismus einzusteigen?
Also es gibt tatsächlich eine Schiene über Betroffenheit. Also man kann tatsächlich ganz anders sprechen über Rassismus, wenn man davon betroffen ist. Man kann aber auch anders sprechen über Sexismus, wenn man davon betroffen ist. Ich glaube, wir beide, ich weiß nicht, wie du dich quasi identifizierst, aber ich als Cis-Mann, das ist total schwierig, da das strukturelle Problem mit Sexismus einfach so wegzuwischen und zu sagen, das betrifft mich ja nicht, deswegen will ich nicht darüber reden. Es geht darum, den Betroffenen zuzuhören. Einfach. Also es ist so ganz, ganz einfach manchmal. Und gleichzeitig ist Betroffenheit nicht gleich Expertise. Meine Herkunft qualifiziert mich erstmal für nichts. Aber dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, wäre es ganz gut, wenn Repräsentation stattfindet. Also verschiedene Menschen, die verschieden von Phänomenen betroffen sind, können ruhig meiner Meinung nach in diesen Entscheidungssphären zusammenkommen und halt für die ganze Gesellschaft mitdenken, mitentscheiden, mitgestalten. Und so ist tatsächlich die Positionierung im Sinne von Betroffenheit total wichtig, immer mitzudenken, einfach, wenn man spricht, wenn man agiert.
Du sprichst ja in deinem Buch, der weiße Fleck von einem strukturellen Rassismus, der in einer Mehrheitsgesellschaft, vorwiegend weiß, in unserem Fall auch deutsch, angesiedelt ist. Wie kann ich denn jetzt als jemand, der Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, herausfinden, ob ich vielleicht unabsichtlich rassistisch bin oder mich rassistisch verhalte?
Indem du dir einfach nochmal vor Augen führst, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. Nicht nur, wenn man weiß ist, sondern ich auch. Also es gibt in der nordafrikanischen Community ein großes Problem mit antischwarzem Rassismus zum Beispiel. Sowohl in Nordafrika als auch hier. Es gibt in der türkischsprachigen Community ein großes Problem mit antikurdischem Rassismus zum Beispiel. Das bedeutet nicht, dass jeder türkischstämmige Mensch antikurdisch drauf ist, aber strukturell kann man da schon ein Phänomen erkennen. Und so ist es ja nicht gemeint, dass man, wenn man weiß ist, quasi böse ist. Also das wäre die falsche, glaube ich, die falsche Denkrichtung. Aber diese Sozialisation birgt auch eine Hoffnung. Was man lernt, kann man auch wieder verlernen. Und deswegen ist es, glaube ich, dann einfacher, einmal zu reflektieren. Man, auch mit einer guten Intention kann man rassistische Gedanken hegen. Und es geht darum, sie auszugraben, aufzuspüren, zu reflektieren und dann wieder zu verlernen.
Da sind wir ja schon mitten im Thema. Also dein Buch beinhaltet ja konkrete Anleitungen zu antirassistischem Verhalten. Niedrigschwellig formuliert, du nennst sie Lifestyle-Tipps für Süßkartoffeln. Kannst du mal ein, zwei besonders wichtige nennen? Wir waren ja schon mittendrin im Thema eigentlich.
Es sind 50 an der Zahl und ich habe mich dann als Autor, obwohl ich großen, großen Respekt davor habe, quasi Dinge vorzuschlagen, was man machen kann, um diese rassistischen Strukturen aufzulösen, dann doch vorgewagt, zusammen mit meinem Verlag Piper, um Tipps einfach zu geben, die kann man annehmen, muss man nicht annehmen und die man vor allen Dingen im Alltag einfach umsetzen kann. Also da ist zum Beispiel ein sehr, 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 sehr einfacher Tipp, und zwar, dass man das Internet bedient. Also bevor man quasi irgendwie herumfragt, darf ich dir als schwarze Person in die Haare fassen oder irgendein Kopftuchthema fragt, man kann bestimmte Suchmaschinen, es gibt da ganz viel im Angebot, kostenlos teilweise, außer man bezahlt mit den Daten, bedienen und da nochmal einfach nachschauen, weil das Wissen ist da. Und sich weiterzubilden, vor allen Dingen, wenn man nicht Möglichkeiten hat, ist wirklich eine Sache, die man im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens, glaube ich, leisten kann, so wie ich mich in Sachen Sexismus zum Beispiel weiterbilde als Cis-Mann. Das kostet Energie und Arbeit. Andere Sache wäre der Umgang mit der Polizei. Polizei, sogenannter Freund und Helferin. Für viele von Rassismus betroffene Menschen ist die Polizei eher eine Bedrohung und deswegen vorsichtig sein, wenn man quasi einen Mohammed und einen Nabil in der Straßenbahn in Stuttgart sieht und die sprechen auf Arabisch von mir aus. Das bedeutet nicht, dass man die Polizei rufen soll. Oder genau. Also viele machen das tatsächlich. Abgesehen davon, dass man die Polizei da unnötig belastet in dem Fall, kann das auch fatal ausgehen für von Rassismus betroffene Menschen.
Eine Bitte, die du formulierst, ist ja auch, auf diskriminierende Sprache zu verzichten, also Migrantisierte nicht zum Beispiel als Nafri zu bezeichnen oder sogar das N-Wort zu verwenden. Du selbst gebrauchst diese Begriffe aber zum Beispiel bei öffentlichen Auftritten auch immer wieder mal, auch in deinem Buch benutzt du sie. Ist das für dich eine Diskrepanz, dass du die selbst benutzt und dann aber den Tipp gibst, man soll das eigentlich nicht machen? Du erklärst es am Schluss mit, dass du dir diese Begriffe angeeignet hast, die von anderen gemacht wurden. Wäre es nicht schlauer, diese Begriffe dann auch einfach gar nicht zu verwenden, um sie im Prinzip zu eliminieren aus der Sprache?
Also um es zu präzisieren, deine Frage, ich benutze das Wort Nafri. Nicht alle Begriffe, sondern das Wort Nafri, das quasi für mich erfunden worden ist innerhalb deutscher Polizeibehörden. Und das ist tatsächlich eine Strategie, sich solche Wörter anzueignen, zurückzuholen und zu sagen, es gehört jetzt mir. Ich kann ja nicht, also viele da draußen denken, dass Leute wie meine Wenigkeit durch die Bundesrepublik oder die Welt laufen, mit Tesafilm und Leuten den Mund zu kleben. Alle dürfen sagen, was sie wollen. Ich habe überhaupt gar nicht die Macht dazu, Leuten quasi das Wort oder das Wort zu verbieten. Was sich geändert hat, ist der Widerspruch. Also wenn man rassistische Sprache benutzt, dann bekommt man Widerspruch heutzutage. Da muss man damit umgehen. Und diese Strategie zu sagen, dass ich zum Beispiel Nafri aneigne. Und meine Kolumne in der Taz heißt ja sogar Nachrichten. Hat den Effekt, dass es irgendwann mal, glaube ich, für viele intentional rassistische Menschen unspektakulär wird und unschön wird, einfach dieses Wort zu benutzen. Also, und das machen zum Beispiel mit dem N-Wort, nur weil du das benutzt hast, das machen viele schwarze US-AmerikanerInnen zum Beispiel in den USA, dass sie sich das angeeignet haben und verarbeiten in Kunst und Literatur.
Es gibt noch ein paar andere Dinge. Da ist zum Beispiel, sprichst du über Filzlocken, also Dreadlocks hat man auch mal gesagt. Ist das nicht schwierig zu sagen, Weiße sollten keine Filzlocken tragen, wegen der angeeigneten Kultur, die dahinter steckt? Denn wenn man das weiterspinnt, dann kann ich ja auf meiner Gitarre auch kein Blues mehr spielen.
Also erstmal nochmal auch hier, jeder darf tragen, was er will, was sie will. Also ich kann das nicht verbieten. Was
Aber
ich
schreibst
sagen
du auch.
kann ist, wenn eine weiße Person Filzlocken oder Dreadlocks trägt, dann bekommt sie keine Probleme. Wenn eine schwarze Person das macht, dann verliert sie ihren Job vielleicht. Das ist schon öfters passiert. Es gibt auch Statistiken dazu, in Europa, aber auch in den USA. Und diese Dimension nochmal zu reflektieren, wir haben über Positionierung gesprochen, ist, glaube ich, total wichtig. Gleichzeitig nochmal im Sinne von Prioritäten ein kleines Beispiel. Als Carola Rackete, die Aktivistin von der Sea-Watch, und das beschreibe ich auch im Buch, Geflüchtete im Mittelmeer gerettet hat und eine Diskussion rund um ihre Dreadlocks, ob das rassistisch sei, dass sie die trägt oder nicht, entbrannt ist, teilweise auf Social Media, war ich ganz, ganz klar für Prioritäten. Diese Aktivistin hat einfach Menschen gerettet und einer faschistischen Regierung, einem faschistischen Innenminister in Italien Paroli geboten, und im Sinne dieser Priorisierung habe ich dann ganz andere Dinge im Kopf als quasi die Dreadlocks, die sie trägt.
Das ist ja eigentlich
Darüber
auch,
kann man auch
ist ja auch
diskutieren,
eine Form der
kulturelle
Diskriminierung.
Anhalt,
Also es ist
genau.
eine Form der Diskriminierung, die ihr als Weiße zuteil wird. Also würde ich fast daraus schlussfolgern, dass auch ein Weißer mit Dreadlocks wahrscheinlich diskriminiert wird aufgrund der Dreadlocks.
Ja, schwierig, weil da geht es wirklich auch um Machtgefälle. Also da muss man erstmal quasi eine Struktur schaffen, wo. In dem Fall, ich kann nicht, da müsstest du nochmal mit schwarzen AktivistInnen oder AutorInnen sprechen, aber Gedankenspiel in dem Fall, wo schwarze Menschen über die Verteilung der Ressourcen gemeinschaftlich entscheiden können, dann können wir über so ein Machtgefälle sprechen, aber das ist ja nicht der Fall.
Mohammed Amjad ist in der Sendung. Er hat ein Buch geschrieben, es heißt Der weiße Fleck. Und über die Reaktionen auf das Buch sprechen wir nach der Musik. Und die hat er uns mitgebracht, netterweise. Und die darf er auch gleich selbst abmoderieren. Aber erst hören wir sie.
I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face.
Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, yeah,
the times, every time that I speak, a diamond, a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave,
and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy
cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can.
Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way.
Oh, like, call me by your name. Tell me you love me private. Call me by your name.
Musik mitgebracht von meinem Studiogast, von Mohammed Amjahid. Du kannst das eigentlich mal selber abmoderieren. Was war das gerade?
Das war Lil Nas X mit Montero, Call Me By Your Name. Und ich finde diesen Song absolut, also exzellent einfach, weil ein queerer, schwarzer Sänger alles quasi durcheinander bringt. Lil Nas X ist ein gutes Beispiel für emanzipatorische Diskurse über Kunst tatsächlich. Also viele wollen das nicht sehen oder denken, sowas kann nicht existieren, und er beweist, geht doch.
Du selbst bist von deinen Eltern damals im Alter von 7 Jahren nach Marokko, wie du schreibst, verschleppt worden. Du hast dort deinen Schulabschluss gemacht, warst hier in der Schule, bist dann darüber versetzt worden. Das war bestimmt nicht ganz einfach. Wann bist du zurückgekehrt aus Marokko und warum?
Ich hatte mehrere Möglichkeiten. Also ich wollte schon immer Journalist werden. Und Journalismus in Marokko, sage ich jetzt mal sehr diplomatisch, ist sehr limitiert, was man da machen kann. Und hatte die Möglichkeit, dann mit einem Stipendium nach Deutschland zu kommen. Deutsch ist ja auch eine von meinen Muttersprachen. Und ich habe das dann gemacht und bin in Tübingen gelandet, bei dir um die Ecke tatsächlich. Eine sehr interessante, fantastische kleine Feldforschung, wenn ich das so nennen darf. Und bin danach auch nach Berlin gekommen zum Studium. Und ich glaube, das war einfach geschuldet der Tatsache, dass ich einfach im Deutschen sozialisiert bin, also in der deutschen Sprache.
Du schreibst ja auch später, dass du zuerst sehr unglücklich darüber warst, dass deine Familie entschieden hat, man geht wieder zurück nach Marokko und dich mitgenommen haben, dass ihr viel diskutiert habt in der Familie und du dann im Nachhinein aber festgestellt hast, im Bildungssystem der 90er Jahre in Hessen wärst du wahrscheinlich nicht dahin gekommen, wo du jetzt bist, weil du vielleicht gar nicht die allgemeine Hochschulreife erlangt hättest. Wie kommst du zu der Erkenntnis?
Also ich glaube, ich habe selbst keine Kinder, beobachte aber, glaube ich, bei Kindern, dass es immer schwierig ist, sie rauszureißen, egal von wo, und dann anderswo hinzugehen. Das war erstmal das eine gewesen. Das andere, all meine Bekanntschaften aus Kindestagen, quasi aus dem Kindergarten, meine Cousinen und Cousins, sind halt anderswo gelandet. Ich will nicht damit sagen, dass handwerkliche Tätigkeiten zum Beispiel oder ArbeiterInnen damit irgendwie schlechter angesehen werden sollten. Im Gegenteil, in Deutschland gibt es nicht genug Anerkennung für neuerdings systemrelevante Jobs. Der Punkt ist aber, dass das deutsche Bildungssystem für migrantisierte Kinder bestimmte Pläne hat, Biografien quasi vorsieht. Und da auszubrechen ist wirklich schwierig heute noch. Was heißt heute noch? Ist es konstant schwierig, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel spreche. Da geht es wirklich darum, dass man qua Herkunft auf bestimmte Schulformen gehen soll. Und in den 90er Jahren in Hessen war für einen Mohammed einfach was anderes vorgesehen und nicht Journalist und nicht Buchautor. Und deswegen lehne ich mich da so schon bewusst aus dem Fenster und sage, der Umzug nach Afrika, um das jetzt mal so zu formulieren, hat dazu geführt, dass wir hier diesen Podcast aufnehmen können, weil ich Bücher schreibe.
Du hast ja auch 2 ältere Schwestern. Ich hatte erst gedacht, als ich es gelesen habe, er ist bestimmt der Älteste unter den Kindern. Bist du aber gar nicht, bist der Jüngste.
Der kleine Prinz.
Hast 2 ältere Schwestern. Wie ist es denen ergangen?
Ich glaube, für die war das noch schwieriger als für mich. Also das, wir haben tatsächlich auch danach, also auch während ich das Buch geschrieben habe und danach lange gesprochen. Deswegen ist es mir auch wichtig, immer zu sagen, ich beschreibe meine eigene Perspektive als auch Mann, als damals irgendwie Cis-Mann, Junge, wie man es nennen möchte, ist nochmal ganz anders. Und für meine Schwestern, die, glaube ich, älter waren, das wären ganz andere Bücher, glaube ich. Einfach ganz andere Positionierungen, da bin ich wieder. Da könnte man ganz andere Geschichten erzählen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu verdeutlichen, dass diese Biografien nie, also man kann nie alle Menschen aufgrund irgendwelchen Kategorien in eine Schublade stecken. Selbst in einer Familie kann man so viele verschiedene Erzählungen quasi finden. Und für meine Schwestern, das kann ich soweit sagen, war das, glaube ich, alles viel, viel, viel komplizierter.
Jetzt bist du hier und schreibst Bücher. Und in deinem neuen Buch, es heißt Der weiße Fleck, das hat einen Untertitel, eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Damit triffst du aus meiner Sicht einen Nerv, denn viele sind jetzt verunsichert, ob der anhaltenden Rassismusdebatten, die ja wichtig sind, viele würden sich selbst bestimmt nicht als Rassistin oder als Rassist bezeichnen, haben aber das Problem vielleicht, erlerntes rassistisches Verhalten gar nicht so recht zu erkennen. Trotzdem hast du gesagt, du wagst dich mit diesen Anleitungen relativ weit vor. Wie waren denn die Reaktionen?
Wenn ich kurz zurückspulen darf zu meinem ersten Buch, 2017 ist es erschienen, Unter Weißen heißt es.
Ja.
Und da habe ich erstmal ganz grundsätzlich festgestellt, dass es sowas wie Rassismus gibt. Und sehr, sehr viele, wir können uns alle, glaube ich, an die Zeiten erinnern, wo wir so zusammengekommen sind bei Veranstaltungen offline, mit schlechter Luft in kleinen Räumen und so. Und ganz viele Menschen kamen zu diesen Veranstaltungen, zu diesen Lesungen und haben mich gefragt, okay, wir haben es verstanden, aber was sollen wir jetzt nun tun? Bitte, bitte, sag uns. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich würde schon längst den Plan gedroppt haben, wenn ich sagen kann, das sind die 10 Punkte und dann ist Rassismus vorbei. So einfach ist das nicht.
Deshalb hast du 50 draus gemacht.
Deshalb habe ich 50 draus gemacht und es kann sein, dass nicht alle 50 immer für alle passen. Aber das ist quasi nur ein kleiner Beitrag in diesen sehr wichtigen Debatten, der auf die Arbeit, auf der Arbeit von ganz vielen anderen wichtigen Autorinnen und Autoren auch aufbaut. Damit Menschen, die wollen, die zuhören möchten, ich kann nur zu Leuten sprechen, die zuhören möchten, damit die vielleicht einfach ein bisschen Inspiration bekommen, was kann man machen, um diese Welt etwas gerechter zu machen, um Social Justice herzustellen und die rassistischen Strukturen peu à peu aufzulösen.
White Fragility, weiße Fragilität, darüber sprichst du immer wieder in deinem Buch, dass eben solche, die privilegiert sind, immer wieder sich von der Debatte um rassistisches Verhalten, um Rassismus angegriffen fühlen. Wie waren jetzt die konkreten Angriffe? Waren die bei deinem ersten Buch, waren die da schlimmer als jetzt bei der Weiße Fleck?
Die sind konstant viel und konstant schlimm. Also was heißt schlimm? Also mal, mittlerweile habe ich ja halb Deutschland Twitter gemutet, weil viele Leute halt nicht diskutieren wollen, sondern einfach
schimpfen.
Schreiben, du Nafri, geh zurück, Ziegenficken oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein,
okay, ob man das sagen darf in dem Podcast. Man darf alles sagen, aber schlimm genug, dass sowas gesagt wird. Ja, ich habe diese Bücher, die Dinge, die ich jetzt in deinem Buch gelesen habe, sind mir da tatsächlich zum ersten Mal begegnet und haben mich auch schockiert. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an das Kapitel, wo du dich mit der Pornografie auseinandersetzt. Schockierende Dinge stehen da drin.
Ja, ich versuche halt in meinem Schreiben so ein bisschen evidenzbasiert zu argumentieren. Also dieses Kapitel zu rassistischer Pornografie, ich glaube, man muss es lesen, das ist schwierig, das zusammenzufassen, aber es geht darum, dass es einen Markt dafür gibt, für Pornografie, die auf der Entmenschlichung von verletzbaren Minderheiten einfach fußt. Da war es mir total wichtig, dazu Statistiken zu recherchieren, wie viele hunderttausende Menschen sich das anschauen. Und so versuche ich auch in die Debatte quasi genau diese Fakten einfach mit einzuspeisen und zu sagen, ich rede jetzt hier nicht aus meinem Homeoffice heraus einfach irgendwas, weil das mir Spaß macht, sondern ich gehe oder versuche zumindest nach draußen zu gehen, zu recherchieren und anzubieten, hier, das sind Illustrationen für wie schwierig die ganzen Strukturen für verletzbare Minderheiten sich darstellen und was wir gemeinsam quasi dagegen tun können.
Das betrifft ja auch sogenannte etablierte, aufgeklärte Bereiche, wie zum Beispiel auch Journalistinnen, Journalisten. Dein erstes Buch Unter Weißen hattest du beschrieben in deinem aktuellen Buch, in der Weiße Fleck, hat ganz harte Kritiken erzeugt. Du musstest dir da sehr, sehr viel anhören. Jetzt sagst du aber, so ein Gewöhnungseffekt auf das, was du schreibst, hat nicht eingesetzt. Also musst du immer noch viel diskutieren.
Ich muss immer noch viel diskutieren. Gleichzeitig bin ich ja super privilegiert. Also ich werde ja dafür bezahlt, das ist mein Job. Also ich mache das ja nicht nebenbei. Es gibt ja Leute, wo ich auch sage, man muss auf sich selbst aufpassen, wenn man das so nebenbei die ganze Zeit auf Social Media macht, da in Diskussionen zu gehen. Natürlich geht ein bisschen was voran und mehr Leute bilden sich weiter und es gibt rassismuskritische Workshops und Seminare an der Universität und so weiter und so fort. Aber die grundsätzlichen Strukturen sind immer noch so, dass ich weiter nörgeln kann und diese teilweise sehr dieser harsche Backlash, der konstant immer wieder kommt, zeigt aber, dass jetzt mittlerweile mehr Leute einfach mitsprechen. Und ich bin mir absolut sicher, das tut dem Diskurs ganz gut, dass immer mehr andere neue Stimmen in den Mainstream hervordringen. Und quasi, sonst wäre das ja langweilig.
Wenn man so harte Reaktionen kriegt und auch mal einem Shitstorm ausgesetzt ist, so wie du, wie sehr trifft einen das persönlich?
Also einerseits bin ich absolut dafür, dass man nicht jede Kritik Shitstorm nennt. Auch was, wenn ich was schreibe und Leute sind nicht einverstanden und Kritik üben, das ist kein Shitstorm. Aber wenn ein erzkonservativer bis rechtsradikaler Kolumnist aufruft, meine Wenigkeit oder andere AutorInnen quasi fertig zu machen und dann kommt so eine Welle von 2000 rechten Trollen, das ist natürlich eher, das ist kein Diskurs, sondern das ist eher eine rassistische Maschine, würde ich sagen, die damit arbeitet, Leute fertig zu machen. Und da geht es darum, wie man einen Ausgleich schafft. Also wie man sich auch Pausen gönnt, dass man auch andere Formate ausprobiert, konstruktive Formate. Es geht nicht immer darum, quasi mit Leuten, die gegensätzlicher Meinung sind, zu streiten, sondern auch manchmal aufbauend auf den Gedanken von anderen Gespräche zu führen. Und so geht es darum, halt Strategien zu entwickeln, wie man halt quasi zwar teilweise mit diesem Hass und mit dieser Menschenfeindlichkeit umgehen muss, weil leider ist Menschenfeindlichkeit ein Teil von Deutschland.
Ziel solcher Kampagnen ist ja, dich zum Schweigen zu bringen, dass du aufhörst, zu recherchieren, aufhörst zu schreiben, aufhörst zu nörgeln, wie du es selber nennst. Schon mal drüber nachgedacht, aufzuhören? Spielt da auch Angst manchmal eine Rolle?
Nachgedacht, jetzt nicht direkt. Ich denke jetzt mittlerweile öfters über Urlaub nach, wegen Corona lange, lange her. Aber ich bin super privilegiert. Also es gibt ja auf der anderen Seite, auf dem anderen, also ich sage jetzt mal simplifiziert, auf dem anderen Spektrum, politischen Spektrum halt Leute, die die ganze Zeit auf Opfer machen. Das beschreibe ich auch als Opferolympiade. Und die schreiben dann in ihre Kolumnen, dass sie nichts mehr schreiben dürfen. Das ist ja absolut absurd. Ich bin super privilegiert. Ich kann mir Verlage aussuchen. Du hörst mir hier zu, die Zuhörerinnen und Zuhörer folgen diesem Podcast. Was soll ich jetzt hier noch rumopfern, dass ich nichts sagen darf? Ich darf alles sagen. Und das ist halt mein Part. Also ich versuche meinen Journalismus zu machen, die Bücher zu schreiben, Gesprächsangebote zu machen. Wer das annehmen möchte, das freut mich. Wer das nicht annehmen möchte, talk to my hand.
Stichwort privilegiert, du bist sogar so privilegiert, dass du Musik mitbringen darfst und die hören wir
Ja.
jetzt. Mohammed Amjahid ist in der Sendung und wir sprechen gleich noch, Stichwort privilegiert, übers Privilegiertsein mit dem Autor von Der weiße Fleck im Pop Talk. Ist das und der Song heißt No More Drama, mitgebracht von Mohammed Amjahid, meinem Studiogast. Mohammed, du sagst, du bist ein Kind der 90er.
Und dieses Lied ist einfach, ich muss danach, werde ich das weiterhören.
Ja, das ist ein toller Song, ich habe ihn auch schon ewig nicht gehört.
Toller Song. Ich bin ein Kind der 90er und Mary J. Blige einfach ist so eine gute, gute Künstlerin. Und das ist tatsächlich so für mich so ein bisschen Nostalgie, als ich noch klein war und mich besser bewegen konnte quasi zu dieser Musik.
Ja, schön, das mal wieder zu hören. Schön, dass du es mitgebracht hast. In deinem Buch Der weiße Fleck, das jetzt vor kurzem erschienen ist, da schreibst du, dass du, oder beziehungsweise hast du es auch gerade gesagt in der Sendung, dass du privilegiert bist. Denn du bist Autor, du kannst schreiben und vor allem veröffentlichen, was du schreibst. Wie versuchst du den Kontakt zu migrantisierten Menschen zu halten, die solche Privilegien nicht haben? Oder ist das überhaupt wichtig? Also zum Beispiel zu den zahlenmäßig allermeisten, die im Krankenhaus putzen, in den Küchen abwaschen und so weiter. Weil du schreibst ja auch, um für die auch was zu erreichen.
Also ich bin natürlich jetzt nicht Bundeskanzler von migrantisierten Menschen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Aber es geht wirklich darum, genau den Menschen, die was zu erzählen haben, eine Stimme zu geben. Und das kann ich leisten an einigen Stellen. Mir war es zum Beispiel wichtig, jetzt neulich eine Recherche zu veröffentlichen, dass von rechtsextremer Gewalt vor allen Dingen migrantisierte Restaurant- und ImbissbesitzerInnen betroffen sind. Also ganz viele Dönerbuden in Deutschland, wo mal ein Molotow-Cocktail rein. Es ist mir einfach ein Anliegen gewesen, das zu recherchieren, auszurecherchieren, Statistiken, die wenigen mir anzugucken und die Fälle zu erzählen. Und gleichzeitig weiß ich, dass diese Menschen auch für sich selbst sprechen können. Also ich bin jetzt nicht jemand, der stellvertretend für andere reden kann, aber Journalismus hat den Vorteil, dass ich quasi mit meinen journalistischen Möglichkeiten die Geschichten von anderen erzählen kann und dadurch hoffentlich ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese ganz, ganz wichtigen Probleme, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die arme Menschen, die Obdachlose, migrantisierte Menschen etc. halt betreffen und mich halt weniger.
Aber auch bei dir muss man ja sagen, auch du, und das schreibst du auch, bist auf das Wohlwollen etablierter Kreise angewiesen. Du hast mit dem Piper Verlag einen starken Partner diesbezüglich zum Publizieren. Wie schwer war das für dich persönlich? Du bist ja noch ein recht junger Mann, wenn ich das mal so sagen darf, dahin überhaupt zu kommen. Du bist ja doch recht früh dahin gekommen eigentlich.
Also so jung bin ich auch wieder nicht tatsächlich. Ich bin aber immer ziemlich jung an bestimmte Orte gekommen. Also ich weiß noch, wie ich irgendwie mit 20 Praktikum gemacht habe in einigen Redaktionen und die MitpraktikantInnen waren schon irgendwie 10 Jahre älter als ich. Also ich war schon irgendwie immer sehr früh dran und so habe ich auch sehr früh mein erstes Buch geschrieben, Essays geschrieben, durfte als Auslandsreporter arbeiten. Einerseits natürlich, weil ich Förderung bekommen habe, aber andererseits, weil diese Expertise, glaube ich, in vielen Redaktionen und Verlagen einfach fehlt. Also es fehlt halt gewisse interkulturelle Kompetenz, komisches Wort, aber auch Sprachkenntnisse und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, glaube ich, also es sind Privilegien, die ich habe und es tut mir nicht weh, zu sagen, dass ich sie habe. Teilweise habe ich sie mir aber erarbeitet. Und so ist es, glaube ich, auch nochmal okay, die eigene Biografie zu reflektieren, zu erzählen, zu sagen, ja, ich habe hart gearbeitet daran, dies und das hat mir niemand geschenkt und das hat sich jetzt ausgezahlt.
Die Rassismusdebatte, die ja auf einem auch sehr hohen analytischen Niveau geführt wird und in einer das Ganze in den Blick nehmenden Dimension auch geführt wird, die hat sich in gewissen, ich nenne es jetzt mal Publikationsblasen, zu so einer sehr präsenten Debatte entwickelt. Anderswo kommt sie aber gar nicht vor. Zum Beispiel im Mainstream findet sie sich häufig überhaupt nicht. Wie kann man da den Transfer schaffen? Ist der weiße Fleck da so ein erster Versuch oder hast du da ein Rezept? Wie kriegt man diese Debatte in den sogenannten Mainstream rein?
Also der weiße Fleck rekurriert ja auf ein Privileg. Das heißt, man muss sich mit seinen eigenen Privilegien gar nicht auseinandersetzen. Das ist so die Metaebene quasi. Und ich glaube, dass wir in Deutschland vor allen Dingen noch daran arbeiten können, das Ganze so ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Also in andere Formen auch zu präsentieren. Film, Serien, Literatur, das passiert hier und da. Ich habe als Kind sehr, sehr viel Fernsehen geguckt, habe aber jetzt keinen Fernseher mehr. Wenn man da, glaube ich, den Fernseher anmacht und deutsche Programme durchguckt, das funktioniert noch nicht so gut mit quasi unterhaltsam politische Bildung anbieten.
Eben.
Genau, und das ist eine Möglichkeit aber mit Comedy, Humor, mit Repräsentation tatsächlich, dass man da mehr Leute erreicht und ein Angebot macht, dass sie sich auch mit so wichtigen Themen wie Antirassismus zum Beispiel auseinandersetzen.
Rassismus hat ja wahnsinnig viele Facetten. Gibt es da aus deiner Sicht auch so einen stillen Rassismus in Deutschland, also einen hinter vorgehaltener Hand, ohne direkte Ansprache, also ohne Nafri, ohne das N-Wort und so weiter?
Es gibt auf jeden Fall viele, viele verborgene Sachen. Nur ganz aktuell jetzt in Bremen, wo eine städtische Wohnbaugesellschaft quasi so Codes erfunden hat, um BewerberInnen für Wohnungen quasi so zu markieren. Kopftuch,
KT,
dann stand
Kopftuch,
KT oder hat ein Bart oder Sinti und Romnia oder so. Und das ist natürlich, da gibt sich die Struktur große, große Mühe, das zu verheimlichen, was da passiert. Und da braucht es halt investigativen Journalismus, um das quasi ans Tageslicht zu bringen. Und so kann man davon ausgehen, dass diese Denkweisen wirklich auch den Alltag von so vielen migrantisierten, rassifizierten Menschen einfach strukturiert. Überall lauern diese Diskriminierungsgeschichten, die Menschen davon abhalten sollen, aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft eine Wohnung zu bekommen, einen Arbeitsplatz zu bekommen, eine Ausbildung zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Das ist teilweise im Verborgenen, das wird aber peu à peu alles freigeschaufelt, sodass wir darüber wirklich reden können.
Also du setzt dich ja wirklich permanent mit diesen schwierigen Themen auseinander, deckst Dinge auf, Strukturen, Rassismus, strukturelle Ausgrenzung, Benachteiligung von Minderheiten, Geschichtsverarbeitung, falsche Geschichtsverarbeitung, falsch verstandene Geschichtsverarbeitung. Irgendwann wird man doch da mürbe, wenn man sich immer mit so schwierigen Themen auseinandersetzt. Also ich musste zum Beispiel wirklich schlucken, als ich deine Recherchen über Refugee Porn gelesen habe. Das hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen. Wenn man sowas ausrecherchiert, diese Erkenntnisse, verändert einen das? Also macht es dich zu einer anderen Person?
Ich glaube, ich bin auch deswegen sehr pessimistisch als Mensch, weil ich das mache, was ich mache. Also ich lese interne Dokumente von der Polizei, von Polizeibehörden, und deswegen kann ich nicht mehr einfach neutral, vermeintlich, was ist schon Neutralität, auf Polizeibehörden gucken, weil ich weiß, wie da intern teilweise besprochen wird. Und ich glaube, man stumpft so ein bisschen ab, aber die Kunst ist es auch nicht so nah an sich heranzulassen, dass man irgendwie nicht mehr schlafen kann oder so. Und diese Recherchen sind teilweise auch, ich bin ja Journalist geworden aus einer tiefen Überzeugung, mit Journalismus ein bisschen Gerechtigkeit herstellen zu können. Zumindest ungerechte Strukturen quasi freilegen zu können. Ich schreibe ja nicht nur über Rassismus und Antirassismus.
Genau, das
ich
wäre bin meine im Frage Ausland. Gewesen. Worüber schreibst du denn, wenn du nicht über strukturellen Rassismus schreibst?
Also ich war sehr, sehr oft in Ungarn und habe Texte über die ungarische Gesellschaft und Regierung geschrieben. Leider spielt der Rassismus und Antirassismus ja, genau, eine große Rolle. Aber ich habe ein Faible für autoritäre Regime einfach. Also ich finde das ganz interessant, und ich bin und war sehr viel im Nahen Osten, in Nordafrika unterwegs, und da geht es wirklich um wirtschaftliche Zusammenhänge zum Beispiel, da geht es um einzelne Geschichten. Ich liebe es, Reportagen und Geschichten zu erzählen, also mit Menschen zu sprechen, deren Vertrauen irgendwie zu gewinnen und dann zu sagen, dass ich mit ihnen zusammen irgendwie auch deren Geschichten zu Papier bringen kann. Ich glaube, dann, das hat auch den Effekt hoffentlich, dass Vorurteile abgebaut werden können. Und so war ich auch überall unterwegs und habe über andere Sachen geschrieben. Das Thema Rassismus und Antirassismus in Deutschland ist natürlich dominant in meiner Arbeit. Und irgendwie, hoffentlich kann ich irgendwann mal quasi als Autor in Rente gehen, was das angeht. Bin da so ein bisschen, wie gesagt, pessimistisch.
Hast aber du so einen Endpunkt für deine Lebensstudie? Also gibt es da so eine Gesellschaftsutopie ohne Rassismus, wo du dann sagst, ha, jetzt kann ich aufhören? Wirst du wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr schaffen.
Ja, ich glaube schon. Ich werde es nicht mehr schaffen in diesem Leben. Deswegen, wenn ich keine hohen Ansprüche stelle, dann kann ich auch mich auch selbst nicht enttäuschen. Deswegen bleibe ich auch ganz lieb weiterhin pessimistisch drauf.
Das ist ein schönes Schlusswort. Mohammed Amjahid, Buchautor, Journalist. Sein Buch heißt Der weiße Fleck, erschienen beim Piper Verlag. Toll, dass du hier in der Sendung warst. Und danke für das schöne Gespräch.
Danke, Nabil, für die Einladung.
Und du durftest auch die musikalische Gestaltung dieser Sendung machen und deswegen stammt natürlich auch das Schlussstück von dir. Es ist von Stromae und heißt Formidable. Das war der Pop-Talk, wie immer von und mit Nabil Attassi. Und ich sage auf Wiederhören.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.